Ich habe ein paar Predigten zum Römerbrief angekündigt und darum fahre ich heute im Römer 5 weiter. Eigentlich hätte ich gerne noch mal einen Text aus dem Alten Testament dazu lesen und habe dann aber gemerkt in den Vorbereitungen, dass es doch ein bisschen viel Bibeltext würde, so ganz verschiedene durcheinander gemischt. Und darum habe ich mich für die Einfachheit entschlossen und lese euch jetzt den Text von der Predigt vor. Römer 1, Römer 5, 1. Bis 11, wenn ihr möchtet mitlesen in eurer Bibel. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben, rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, wir rühmen uns auch in der Trübsal, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt aber nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren, zu bestimmter Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Guten dürfte er vielleicht jemand zu sterben wagen. Aber Gott erwies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Und anschließend bringt der Paulus das Beispiel vom Adam und Jesus, also er stellt die beiden einander gegenüber. Ich möchte gerne auf ein paar Stellen aus dem Text eingehen und euch mit euch ein paar Gedanken dazu auch teilen. Gott hat durch Jesus Christus eine neue Wirklichkeit geschaffen, die die Welt nachhaltig verändert hat. Nachhaltig bedeutet nicht einfach, es ist heute wirksam, sondern nachhaltig bedeutet, dass es auch noch für deine Kinder und Kindeskinder wirksam ist. Der Friede, den Jesus gebracht hat, ist in mehreren Generationen bis zu dir hingekommen, hat dich erreicht. Das ist Nachhaltigkeit. Auch wenn man 2000 Jahre später noch von dem redet, dann meint das Nachhaltigkeit. Der Friede, den Jesus uns gebracht hat, ist nicht ein billiger, simpler oder einfacher Friede gewesen, sondern ist einer, der hebt. Ein Friede mit Gott, der tatsächlich verhebt. Und zwar schon lang, schon sehr lang. Seit Generationen, kann man sagen. Der Friede mit Gott hat uns eine neue Perspektive auf Gott ermöglicht. Gott ist vom Richter zum Friedensfürst geworden. Oder zum guten Hirt oder zum liebenden Vater. Ich weiß nicht, mit welchem Bild, dass du von Gott unterwegs bist. Aber ich hoffe, es ist nicht mehr das Bild vom knallharten Richter. Wenn wir uns einen kurzen Moment zurückversetzen in den Tempel der damaligen Zeit, dann war das genau der Ort, wo die Juden Jesus verurteilt haben. Also auf der einen Seite das Haus von Gott, wo Jesus gesagt hat, das ist das Haus vom Vater, wo ich muss sein. Schon mit 12 hat er das gesagt. Und nebendran, also unmittelbar nebendran, das Gerichtsgebäude der Menschen. Gericht, weltliches und göttliches Gericht, ist ja so nah beieinander und das Symbol ist eigentlich klar gewesen für jedermann. Gott ist der Richter. Jeder, der für Jerusalem gekommen ist, hat gesehen, Gott ist der Richter. Er ist der Gesetzgeber und er setzt die Gesetze um. Und die Welt, oder die Juden damals haben das so verstanden und darum haben sie das gerade ins gleiche Gebäude hineingemacht. Oder auf den gleichen Platz, wenigstens nicht ganz ins gleiche Gebäude. Aber also unmittelbar nebeneinander. Jesus aber hat den liebenden Vater verkündet, einen guten Hirt. ein einladender König, ein spendabler König, ein Friedefürst. Ein Friedefürst, der neue Frieden bringt. Und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern für ganze Regionen oder eben im Ende, in der Ausbreitung von seinem Friedensreich für die ganze Welt. Der Adam, sagt der Paulus später im Römer 5, hat Findschaft gebracht, Strafe und Tod. Jesus hat aber ewigen Frieden mit Gott gebracht. Ewigen Frieden mit Gott. Was bedeutet das für uns? Echter Frieden. Wie beschreibt man denn einen echten Frieden? Ich glaube, für unsere Generation, in unserer Gegend, ist Frieden irgendwie etwas so Selbstverständliches, dass man gerne nicht mehr darüber nachdenkt. Aber mitten unter uns wohnen sehr viele Menschen, die Krieg kennen, die da sind, weil ihre Heimat Krieg ist. Der Nachbar unter mir, habe ich mitten in die Woche geredet, der sagt, ja, in meinem Land ist immer noch Krieg. Aber mittlerweile sind sie langsam dran, wieder die Sachen aufzubauen. Er kommt aus Syrien. Der Krieg ist tagtäglich präsent in seinem Leben, weil er noch Verwandte hat in diesem Land. Für uns ist eigentlich der Frieden immer schon da gewesen. Für mich ist er eine Selbstverständlichkeit. Aber Frieden unter Menschen, Frieden unter Ländern, Frieden unter Nationen ist nicht eine Selbstverständlichkeit unserer Welt. Absolut nicht. Jesus aber bringt uns ewigen Frieden mit Gott. Wie können wir Frieden beschreiben? Ich habe nachgeschaut, es gibt so eine ganze Liste von Friedensverträgen beim Wikipedia. Und wenn man Friedensvertrag eingibt, kommt der allererste dokumentierte Friedensvertrag aus dem Jahr 1256 vor Christus. Die Ägypter haben damals schon schreiben und auch die Hethiter, und sie haben das aufgeschrieben, haben eine grosse Steinsäule gemacht und haben ihren Friedensvertrag in Stein gemeißelt, so dass wir es heute noch lesen können, 3000 Jahre später. Friedensvertrag, ein Nicht-Angriffspakt haben sie geschlossen miteinander. Und neben dem Nicht-Angriffspakt, also sich nicht militärisch anzugreifen, haben sie gleichzeitig einen Pakt geschlossen oder einen Bund geschlossen, dass, wenn sie angegriffen werden, sie sich gegenseitig verteidigen. Das ist Frieden. Das meint Frieden. Also erstens mal, sich nicht angreifen, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Das heisst Waffenstillstand. Aber das Zweite ist eigentlich Frieden, dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt und den Rücken deckt. Das haben sie gemacht in diesem Vertrag. Der König Ramses und der König Hattusili, kennen den auch nicht, bin dem noch nie begegnet in meiner Studienzeit, aber offensichtlich hat er Geschichte geschrieben. Die zwei haben das tatsächlich fertig gebracht. Und das Besondere an dem Friedensvertrag ist, keiner von beiden hat das Gesicht verloren. Sie haben zwar am Frieden geschlossen, aber sie haben zwei unterschiedliche Friedensverträge, die sich überschneiden und überdecken. Jeder hat können heimkommen und hat gesagt, ich habe Frieden gemacht und ich habe gewonnen. Jeder hätte können heimkommen und sagen, ich bin als Sieger aus dieser Schlacht hervorgegangen und ich habe Frieden gebracht. Ich bin der Messias. Ich bin der Heiland. Ich bringe euch den Frieden. Ich verkündige euch Frieden. Eine Friedenszeit. Und jeder ist heimgegangen und ich bin der Sieger. Liebe Leute, wenn wir Frieden machen miteinander, sind wir beide Sieger. Wenn das uns gelingt, dann verliert keines Gesicht. Dann haben wir gewonnen, und zwar beide. Wenn es uns gelingt, Frieden zu machen mit unseren Mitmenschen, dann gehen wir beide als Sieger vom Platz. Und wenn wir weiterkriegen, ja, dann haben wir nicht eine Win-Win-Situation, oder? Sondern dann verlieren vermutlich beide alles. Am Schluss. Frieden bedeutet nicht nur, dass man sich nicht ständig angreift und anklagt, sondern, wie wir das in dem Vertrag sehen, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt und stärkt und sich gegenseitig Ressourcen zur Verfügung stellt. Zwei Bauern, die miteinander stritten, nein, die teilen nie einen Traktor. Sicher nicht, oder? Im Gegenteil, die lassen den Land Luft aus und stechen Pneu auf und was man alles Wurst machen könnte, oder? Aber zwei Bauern, die im Frieden sind nebeneinander, ja, da kannst du fragen und sagst, du, leihst mir mal die Meier, meine ist gerade kaputt gegangen. Und dann sagt er, ja, gerne, ich komme gerade Meier heute Nachmittag mit meiner Maschine für dich. Ressourcen teilen. Frieden schafft eine Teilung der Ressourcen oder Synergien. Was bedeutet das für unseren Glauben, wenn wir Frieden mit Gott haben? Wenn wir da im Friedensfahren entgegengestreckt haben und mit ihm im Frieden leben? Das heisst, Gott teilt mit uns seine Ressourcen. Unendliche Ressourcen, unbegrenzte Ressourcen. Wenn wir mit Gott im Frieden leben, dann stellen wir unsere Kraft ihm zur Verfügung und genau das Gegenteil, er stellt seine Kraft, seine Power, seine Macht, stellt er uns zur Verfügung. Aber es lohnt sich unbedingt, mit Gott im Frieden zu leben. Weil da ist so viel Ressourcen da, dass es dumm wäre oder unklug wäre, Gott anzuklagen und mit Gott zu streiten oder Gott sogar zu bekämpfen. Im Abendmahl haben wir den Friedensbund jetzt gerade gefeiert. Wir sind Menschen vom Frieden. Wir sind Menschen, die mit Gott im Frieden leben. Und darum stehen auch die Ressourcen von Jesus uns zur Verfügung. Die Ressourcen von Gott, die Ressourcen vom Geist stehen uns zur Verfügung. Durch das Werk von Christi verändert sich etwas in unserem Leben. Wir kommen in eine Gemeinschaft mit Gott, wir sind bei Gott angeschlossen, wir stehen mit Gott in einem Bund, sodass er sagt, er deckt uns den Rücken. So wie die zwei Könige. Wenn wir angegriffen werden, wird er angegriffen. Und dann ist er da auf dem Plan und stärkt uns. Ist mit uns. Da an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Schwenk machen. Und zwar einen kleinen Schwenk so über das Verständnis vom Gericht, wenn dann das wirksam wird, der Frieden. Und ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Auch in den Kirchen, vielleicht auch in deinem Leben, vielleicht bist du auch nicht ganz klar an dem Punkt, vielleicht bist du unentschieden, vielleicht bist du ein bisschen wechselhaft, je nachdem. Aber es lohnt sich, einen ganz kurzen Moment, sich mal mit dem auseinanderzusetzen. Durch das Werk von Christi ändert sich der Zeitpunkt vom Gericht Gottes für dich. Und durch den Glaubensinhalt, den wir verkündigen oder transportieren, ändert sich je nach Verkündigung der Zeitpunkt, wo Gott als Richter dir gegenübersteht oder du Gott als Richter gegenüberstehst. Der Zeitpunkt ändert sich. Ich möchte euch das ganz kurz sagen am Beispiel von den grossen Kirchen, die wir kennen, und die Lehre der grossen Kirche. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Die katholische Kirche lehrt, und zwar bis heute lehrt sie das, dass wir da als Menschen tauft und als Kinder Gottes zusammenleben. Dass aber nach dem Leben, in dem Moment, wo du stirbst, vor Gott als Richter stehst und er darüber entscheidet, wie lange du im Fegfeuer verbringst. Wenn du nicht wirklich als Heiliger gestorben bist, heilig, heilig, heilig meint das, also kaum eine Sünde gemacht hast in deinem Leben, dann verbringst du eine gewisse Zeit in dem strafenden Pfuhl. Und Menschen auf dieser Welt können für dich beten und Messen lesen lassen, damit du weniger lang dort die Zeit verbringst, in dem Gericht, in dem reinigenden Gericht für dich. Und dann, anschließend folgt Herrlichkeit, das Reich vom Frieden, ewige Seligkeit. Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert zum Verstehen. Ich glaube, das kennen wir, haben wir vielleicht auch schon an einem anderen Ort gehört. Der Luther ist gekommen und hat gesagt, das kann es nicht sein, liebe Leute. Entweder sind wir erlöst oder nicht erlöst. Entweder ist Gott gnädig oder nicht gnädig. Aber nicht so halb gnädig und zwischen denen noch weiss Gott was, oder? Wo man gar nicht klar sagen kann und man muss zahlen auf der Welt, dass du überhaupt ein bisschen in den Himmel kommst, oder? Oder dass deine Großeltern nicht so lange leiden müssen in dem feurigen Pfuhl. Der Luther hat gesagt, ich kämpfe dafür, dass wir einen gnädigen Gott haben. Und ihm ist es gelungen, eine Überzeugung zu gewinnen aus zwar dem Kapitel, das wir heute anschauen, und aus dem Brief, wo er gesagt hat, Gott ist gnädig. Wenn Jesus für uns gestorben ist, dann ist Gott uns gnädig, dann ist das Gericht auf ihm. Das heisst, wenn ich lebe als Kind Gottes, als Taufter in dieser Welt, dann komme ich vor Gott und Christus stellt sich für mich ein, setzt sich für mich ein als mein Anwalt durch den Geist. Und ich bin gerettet, ich komme direkt ins Himmelreich in Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Gewinn von der Reformation, wo wir als Täufer uns auch angehängt haben. Wir glauben, dass das Gericht auf Christus liegt. An dem Moment, wo er gestorben ist, ist alle Schuld und alle Sünde auf ihn gelegt. Es gibt nichts mehr zu zahlen. Es gibt keine Strafe mehr für uns, sondern die Strafe liegt auf Jesus. Entweder liegt sie auf ihm oder sie liegt nicht auf ihm, aber nicht halbe oder teilweise oder teilzeitlich. Sondern sie liegt auf ihm. Und der Luther hat dafür gekämpft, dass sich das durchsetzt. Und die Leute haben das angenommen. Ein grosser Teil der Christenheit hat das angenommen und gesagt, jawohl, das ist richtig. Wenn ich die Bibel selber lese, dann sehe ich das auch. Wenn ich tief in den Römerbrief studiere, dann merke ich, was der Luther gesagt hat, der Zwillinge oder der Calvin, die haben die Wahrheit erkannt aus dem Wort Gottes. Das andere ist irgendwie noch so ein altes Gemisch von alten Religionen, wo noch wieder reingedrungen ist, dass man Gott noch etwas muss zahlen, immer noch muss noch zahlen, dass es dann gleich noch ein bisschen eine Gerechtigkeit gibt. Und jetzt sind wir noch mal einen Schritt weiter gegangen in der evangelikalen Christenheit. Und da können wir vielleicht darüber diskutieren. Vielleicht hast du das auch gedacht bis jetzt. Vielleicht bist du auch noch ein bisschen unsicher gewesen, ob es dann vielleicht gleich noch ein bisschen Wegführung gibt für dich. So, aber wir sagen, das Gericht Gottes ist in dem Moment, wo Christus in dein Leben kommt, in dem Moment, wo du glaubst, und zwar mitten im Leben und nicht am Ende vom Leben, mitten im Leben, beginnt für dich das Reich von der Gnade, das Reich von der Herrlichkeit, das Reich vom Frieden, das Friedensreich. In dem Moment, wo du in Glauben eintreten bist, dass Jesus der Erlöser ist, ist die Gnade für den Frieden für dich bereits präsent. Er ist nicht zukünftig jenseits von dem Leben, sondern er ist bereits in dem Leben jetzt heute für dich wirksam. Der Frieden mit Gott ist jetzt kräftig wirksam. Wo stellst du das Kreuz an? Wo wird das Kreuz für dich wirksam? Wird es erst wirksam nach deinem Leben, Versöhnung mit Gott? Oder wird Versöhnung mit Gott bereits für das Leben wirksam? Wo werden die Ressourcen, die Kraft von Gott, wo wird sie für dich wirksam? Für meinen Glauben, und da können wir darüber diskutieren, also man kann über alles diskutieren, alles kann biblisch begründet werden, was ich euch vorgelegt habe, und zwar mit kräftigen, guten Argumenten. Übrigens auch das Wegführen. Ich kann sogar mit Stellen von Jesus beleidigt werden. Über das alles können wir diskutieren. Aber ich persönlich bin zur Überzeugung gekommen, dass Jesus mich erlöst hat und ich jetzt in der Zeit der Gnade lebe. Ich lebe in einer Zeit der Gnade. Ich lebe im Frieden mit Gott. Ich habe aufgehört, Gott für alles anklagen und sagen, du bist schuld. Das hat Adam gemacht. Gehen wir mal zum Adam. Adam hat gesagt, hey Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, die hat mir die Äpfel gegeben. Du bist schuld, du hast mir die Frau gegeben. Gott ist gerade auf die Anklagebank gesetzt worden. Für was setzt du Gott auf die Anklagebank? Für deinen Mann? Hey, der Mann, den du mir gegeben hast, Gott, der ist schuld. Darum geht es mir nicht so gut jetzt. Für was klagst du Gott an? Setzen wir Gott auf die Anklagebank? Nein, ich habe aufgehört. Ich zeige Gott die Friedensfahne. Wir sind im Frieden. Herr, ich komme im Frieden zu dir. Wir leben im Frieden miteinander. Wir teilen die Ressourcen. Gnade ist jetzt wirksam. Gott hat mich nicht dann am Ende vom Leben im Tod begnadigt oder in meinem Sterben, sondern Gnade glaube ich jetzt. Und der Paulus macht nichts anderes im Römerbrief, als uns genau das probieren vor Augen zu führen. Genau an dem Punkt, wo er sagt, der Jesus ist gestorben in dem Moment, wo ich noch Gott angeklagt habe. Ich war wie der Adam, ich habe Gott immer angeklagt für alles. In dem Moment ist er für mich gestorben, als ich noch ein Sünder war, als ich nicht im Reinen war mit ihm. Da ist Gott für mich gestorben. Jetzt aber kann er sagen, jetzt aber habe ich Frieden. Und da ist der Paulus noch nicht gestorben, da hat er noch gelebt. Jetzt aber habe ich Frieden durch Jesus Christus, sagt er. Laut und deutlich am Anfang vom Brief. Wenn ihr eine Lutherbibel habt, ist es vermutlich noch fett gedruckt. Reformatoren haben das gesagt, und wir gehen heute weiter und sagen, wir leben in einer Zeit von Gnade, vom Frieden. Wir leben in Frieden mit Gott. Gott ist unser Frieden. Durch den Frieden mit Gott können wir jetzt und nicht erst in der Zukunft seine Ressourcen nutzen. Sie stehen uns heute da zur Verfügung. Und das ist das, was der Paulus an anderer Stelle lehrt. Er sagt im Römer 5,2, durch ihn haben wir jetzt auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Jetzt haben wir Zugang, schreibt der Römer. Nicht dann, wenn wir gestorben sind. Jetzt haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir haben jetzt Hoffnung auf die Herrlichkeit. Jetzt ist sie wirksam. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht dann dort, irgendwann, wenn wir gestorben sind. Dort ist sie auch, natürlich. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Hoffnung auf die Herrlichkeit wird jetzt schon wirksam für dich und für mich. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und zwar wird sie genau dann wirksam, wenn wir leiden. Dann, wenn wir mit Masken tragen, dann, wenn wir krank sind, dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind einander nicht mehr näher. Dann, wenn wir in Bedrängnis sind, dann, wenn wir in Not sind. Vielleicht sind das körperliche nicht. Vielleicht leidest du physisch an Krankheit. Vielleicht sieht man es dir auch nicht an, dass du wirklich ein leidender Mensch bist. Vielleicht leidest du in deiner Seele an Zerrissenheit, an Wut, an Ärger, an Trennungsschmerz oder vermisst du jemanden, wo du gern gehabt hast. Vielleicht leidest du innerlich. Vielleicht kannst du das auch nicht unbedingt zeigen. Vielleicht fühlst du dich geistlich arm und denkst, ich bin so ein Armer im Geist. Mir gelingt nichts im geistlichen Leben. Ich fühle mich arm. Aber genau dann, in den schwierigen Lebensumständen, schrieb der Paulus da im Römer 5, und ich habe es euch vorgelesen, wird die Hoffnung wirksam. Die Hoffnung öffnet unseren Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung oder die Herrlichkeit ist nicht so ein abstraktes Leuchten von Gott, irgendwo. Die Herrlichkeit ist das natürlich auch das wunderbare, schöne Licht. Aber die Doxa, wie sie beschrieben ist, im Neuen und im Alten Testament, zu dieser Doxa gehörst du und ich mit dazu. Wir sind Teil von der Herrlichkeit. Alles, was Gott gehört, alles, über das er der Herr ist, ist Teil von seiner Herrlichkeit. Wenn du Gott hernimmst, bist du Teil von seiner Herrlichkeit. Und du bist das Licht Gottes in dieser Welt. Wir sind als Gemeinschaft das Licht Gottes in der Welt. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind die Herrlichkeit Gottes. Wir verschienen die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Du und ich, wir als Gemeinschaft, indem wir friedend und versöhnend leben, indem wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Du bist Teil von dieser Herrlichkeit. Du bist ein Lichtstrahl Gottes in dieser Welt. Du scheinst als das Licht Gottes. Du bist die Herrlichkeit. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir es nicht dann einig wären zu sein, sondern dass wir es jetzt sind. Dass wir jetzt die Herrlichkeit von Gottes repräsentieren. Das ist unsere grosse Hoffnung. Dass wir veränderte Menschen sind durch Christus. Der Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Kolosserbrief, Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht, wenn wir gestorben sind. Christus in uns, heute, jetzt, wenn Christus in uns, dann haben wir die Hoffnung von der Herrlichkeit. Das beinhaltet schon, dass wir dann, wenn wir gestorben sind, beim Gott sind, in seinem Reich. Aber das beinhaltet auch, dass wir jetzt schon Teil sind von dieser Herrlichkeit und sie repräsentieren in dieser Welt. Das Wort Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, erinnert mich an Guido. Ich glaube, ich habe das noch nie von ihm erzählt. Der Guido war ein Appenzeller Bergbauer. Auf 1000 Meter Höhe hat er gebaut. Die auf dieser Höhe bauen, wissen, was das bedeutet. Das ist nicht immer nur ein Schleck. Und also auf 1000 Meter Höhe ist meistens der Boden nicht flach, sondern der Boden ist so. Also wie bei euch hier auch im Emmental. Im Appenzellerland sieht es etwa gleich aus. So auf 1000 Meter oben hat er gebaut. Er hat an Blasenkrebs gelitten und hat gewusst, dass er das hat. Seine Frau war schwermütig. Sein Sohn war zwar tief gläubig, aber hat ein unstetes Leben geführt. Auf Detail möchte ich lieber nicht eingehen. Und hat ihm immer wieder viel Sorgen bereitet. Aber der Guido hat die Hoffnung von der Herrlichkeit im Herz gehabt. Das hat man ihm angespürt. Angesehen hat man ihm angemerkt. Also unter diesen Lebensumständen, weiss ich nicht, wie es mir gegangen wäre, aber am Guido hat man es angesehen. Seine Lebensumstände haben dagegen gesprochen. Gegen die Hoffnung, gegen Strahlen. Leid, Kummer und Freude hat man das Gefühl gehabt, das kann doch gar nicht mehr sein in dem Leben. Aber es war gleich da gewesen. Ein bisschen mehr als ein Jahr, bevor er gestorben ist, ich erinnere mich an die Gemeindeleitungssitzung, ist er gekommen und hat gesagt, ich hätte gern, dass wir das nächste Jahr das Motto nehmen vom Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er hätte damit eigentlich etwas aus seinem Leben mit der Gemeinschaft teilen. Und es ist ihm gelungen. Es ist ihm gelungen, das Wort ist mir bis jetzt geblieben. Und er hat gewünscht, dass bei seiner Abdankung die Hoffnung von der Herrlichkeit verkündigt wird. Die Hoffnung, die er das Leben lang davon gelebt hat. Die Hoffnung, die er verkündigt hat. Durch sein Leben, durch sein Ausstrahlen, durch sein Engagement in der Region. Zum Beispiel, dass er seinen Hof jedes Jahr geöffnet hat, alle Nachbarn eingeladen hat und gesagt, komm, wir machen Gottesdienst bei mir. Und das hat tatsächlich funktioniert. Zuerst mal bin ich ganz platt gewesen, dass ich gesehen habe, dass die Gemeinschaft, die sich bei ihm versammelt, zehnmal so gross ist wie die Gemeinde. Halleluja, habe ich da müssen sagen. Lass uns das noch mehr machen. Der Guido ist ein Vorbild. Und an der Abdankung zu Appenzell, ich weiß nicht mehr genau, glaub, in welchem Dörfli das war, vom Appenzellerland, war die Kirche voll gewesen. Ich glaube, es war Urnäsch gewesen. Voll. Und die Menschen haben gespürt, die Hoffnung von der Herrlichkeit hat in diesem Menschen ihnen gelebt. Und was sie bedeutet, ist verkündigt worden. Eine zweite Ressource, wo Gott uns zur Verfügung stellt, ist die Liebe. Die Liebe. Der Paulus schreibt: Gott aber lässt uns nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes wird in unseren Herzen wirksam. Und zwar ist die Liebe, die Jesus hat, eine Art Vorschussliebe. Nicht so eine reaktive Gegenliebe. Wenn du lieb bist mit mir, dann bin ich auch lieb mit dir. Nein, es ist umgekehrt. Jesus ist lieb mit uns und darum können wir auch lieb sein mit den Menschen oder eben mit ihm. Er ist so eine Vorschussliebe. Das letzte Mal habe ich ein Bild von den sauberen Kleidern gebracht. Da hatte ich da ganze Wäschständer von Gott, der alles wäscht, ohne uns tausend Fragen stellen. Alle Schulden erlaubt durch das, was Jesus gemacht hat. Wir glauben aus tiefstem Herzen, dass Gott uns liebt, weil er sein Leben für uns gegeben hat, wo wir ihn noch angeklagt haben und uns wirklich liebt und nichts mehr uns trennen von dieser Liebe. Das muss er später im Brief kräftig unterstreichen, weil das offensichtlich ist das nicht so selbstverständlich, dass Gott uns liebt. Immer wieder gefallen wir zurück und sehen Gott als Richter. Und dann schreibt er: Weder Hochs noch Tiefs noch irgendeine andere Kreatur, schreibt er im Römer auf, kann uns trennen von der Liebe von Gott, die in Jesus Christus ist, unserem Herr. Es gibt nichts mehr, was dich trennen kann. Nicht einmal deine eigene Sünde. Es gibt nur eine Möglichkeit, das ist die Sünde wieder der Heilige Geist. Aber das ist ein ziemlich grosses Problem. Mit der Liebe gießt er noch viel mehr in unsere Herzen hinein. Viel, viel mehr. Nämlich Gaben. Gabe von der Leitung, Gabe von der Heilung, vom prophetischen Reden, vom Sprachengebet. All das ist mit ausgegossen. Mission, Evangelisation, handwerkliche Fähigkeiten, Gabe von der Seelsorge. Ich weiss nicht genau, was du für eine Gabe bekommen hast von Gott. Oder wie gross das der Gabenpool ist. Oder wie stark du die Ressourcen von Gott in Anspruch nimmst. Die Fähigkeiten, die Gott dir zur Verfügung stellt. Sie stehen zur Verfügung. Nimm sie in Anspruch. Schließ dich an. Pack's. Nimm es für dich in Anspruch. Gottes Geist bringt aber nicht nur all die Gaben, die wir jetzt ausführlich darüber nachdenken können, in dein Leben, sondern, was noch viel schöner ist, er bringt Heiterkeit, Fröhlichkeit und Verspieltheit mit in dein Leben. Er macht dich zu einem aufgestellten kleinen Kind. Oder wenn man einen kindlichen Glauben meint, dass die Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Freiheit, es macht einen Unterschied, wie es in deinem Haus zu und her geht. Und dazu habe ich ein wunderschönes Beispiel gefunden. Vom Jeremias Gotthelf. Es hat mir jemand das Buch ausgeleitet. Ich lese immer mal wieder ein bisschen drin. Ich habe Jeremias Gotthelf als Jugendlicher habe ich alles gelesen. Und etwa so 18, 17, 18 war, habe ich alle Bücher durchgelesen. Sind wir in guten Erinnerungen? Vielleicht haben wir auch alle durchgelesen. Jetzt weiss ich nicht. Also das Vorlesen ist ein bisschen schwierig für mich, aber ich hoffe, es gelingt. Ich glaube, das Meieli, wo in dem Buch Annebäbe Joweger vorgestellt wird, die Person, die beschrieben wird als Meieli, das ist so eine liebevolle Christusperson, ebenso eine befreite, erlöste Frau oder junge Frau. Am Anfang wird sie als Mädchen und nachher wird sie eben zur Frau. Und da ist sie dann geheiratet und da lebt sie dann mit der ganzen Familie von ihrem Vater unter einem Dach. Und dann heißt es da drin: Hansli Jowägers Haus war eines von den sehr vielen, wo es, als ob immer die gleiche trübe Wolke auf ihnen sich lagere, die Sonne nie recht durchscheinen möge. Sie hatten von allem mehr als genug, hatten keinen eigentlichen Streit, nicht Unfrieden, kein Laster, noch fehlte das rechte Lebensglück, doch fehlte das rechte Lebensglück. Es fehlte fröhliche Heiterkeit und liebliche Freundlichkeit. Das Weibsvolk war reizbar und voll Gekriffel. Das Mannsvolk war schweigsam und nahm das Weibsvolk kaltblütig. Daher ward wenig gelacht, es ging seinen Trab. Über den Tisch ward wenig gesprochen Und wenn es nur nicht donnerte und blitzte, so war man froh und misste nichts, denn man war es gewohnt, nahm Sauersehen für Freundlichkeit. Das ist ja gut beschrieben. He? Also wenn der andere sauer reinschaut, meint das, dann ist schon damit Freundlichkeit ausgedrückt. So ist es bei dem Haus zugegangen. Ich hoffe, bei uns ist es nicht so. Nun war es, als ob in dem Maße, als Meieli erwärmte, also in dem Haushalt Vertrauen gewonnen hat und Beziehungen können bauen, als Meieli erwärmte, die trübe Wolke über dem Haus immer dünner wurde und einzelne Sonnenstrahlen brachen sich Bahn und verkündeten, dass die Sonne da sei. Und dann schrieb der Beat Weber als Kommentar, kurzer Kommentar dazu, und das ist wirklich schön geschrieben. So vermag Meili mit der Christussonne in seinem Herzen das Gewölk aufzuhellen und da oder dort zu vertreiben. Es ist die Liebe zu den Menschen auf diesem Hof, die es allen gleichsam entgegenbringt, ob Meister oder Dienstmagd. Es bringt sich mit Hingabe ein und gewinnt immer mehr die Herzen. Das meine ich damit. Wenn Christus uns seine Liebe geschenkt hat, dann sind wir so Sonnenmenschen, so Christus-Sonnen. Und zwar sind wir das die Heiz allererst. Und die Freundlichkeit und Liebe, die Heiterkeit, zieht mit dazu ein. Glauben wir das? Sind wir Menschen, die glauben? Da ahnen wir etwas von dieser göttlichen Liebe. Die göttliche Liebe, die uns veredelt, sodass wir glitzern und glänzen wie der Edelstein, den Nilo die letzte Woche gezeigt hat. Die Liebe macht uns zu edlen Menschen. Die Liebe macht etwas leicht, etwas fröhlich und macht das Leben verspielter. Das ist das, was Gott uns möchte schenken. Und ich glaube, das hat er uns geschenkt. Und noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Das Letzte, was erwähnt ist in dem Abschnitt. Das ewige Leben wird für unser Sein wirksam. Also das ewige Leben wird für uns wirksam. Die letzte Konsequenz vom Gericht ist immer der Tod. Die Folge der Gnade vom Frieden aber ist Leben, neues Leben. Leben vom Frieden, das wir mit Gott bekommen haben. Mit Gott bekommen wir das Leben in einer ganz anderen, neuen Qualität. Mit der Heiterkeit und Fröhlichkeit. Nicht jeder Blitz, der einschlägt, nicht jedes verregnete Heu und jede Krankheit wird zum Gericht Gottes, für das wir unzählig immer Opfer mitbringen, dass wir mit Gott wieder im Frieden sind. Nein, es ist anders. Mit Jesus im Frieden leben meint, oder durch Jesus Frieden haben meint, Gott ist immer gut gelohnt mit uns. Gott ist immer gut gelohnt mit dir und mir. Er schwiegt uns nicht an, sondern bläudelt vom Herzen weg mit uns. Kommt vorbei, besucht uns, kevelt mit uns, beschenkt uns. Ich weiss, für einige ist das wirklich schwierig zu glauben, dass Gott mit dir pläudert. So wie ein kleines Mädchen nicht mehr aufhören kann reden. Aber genau das hat Jesus Menschen gelehrt. Jesus war nicht viel schlechter Laune. Es hatte so ein, zwei Momente, über die könnte man nachdenken. Aber in der Regel ist er eingekehrt mit den Leuten, hat Wasser zu Wein gemacht, hat Brot verteilt in Hülle und Fülle, Fisch verteilt, hat die Leute mit Gesundheit beschenkt, hat die schlechte Laune vertrieben, hat sogar den Trauernden ein neues Lachen aufs Gesicht gezaubert, indem er Menschen noch verweckt hat. Wo Jesus auftaucht ist, hat sich das Leben schlagartig verändert. Es ist neues Leben da gewesen, es ist ewiges Leben da gewesen. Die Kraft vom ewigen Leben ist durchgebrochen. Es hat angefangen, die Sonne zu scheinen. Zumindest im Sturm ist es hell geworden und etwas Neues ist angebrochen. Wir glauben mit Jesaja 53, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Das verkündigen wir. Uns zum Frieden. Und der Frieden meint, wir haben ewiges Leben. Das ewige Leben, das Jesus durch sein Leben verkündigt hat, ist immer noch präsent und hat nie aufgehört. Das ist Evangelium. Wir sind nicht unter dem Gericht, sondern wir sind unter dem Frieden Gottes. Das Zeichen vom Frieden steht jeden Sonntag vor uns. Es ist das Kreuz. Und heute habe ich es ergänzt, dass wir auch unsere Fahne ihm entgegensprechen und sagen, Gott, wir haben Frieden gemacht mit dir. Danke für das ewige Leben. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und dann darf man einen Moment nochmal haben vom Loben und vom Preisen und vom Danken. Wir werden zwei Lieder singen und mitten in diesen Liedern haben wir einfach ein bisschen Musik, wo eine Zeit ist vom Segnen. Wenn du das Gefühl hast, du solltest heute zu jemandem gehen und ihm ein Wort weitergeben. Wenn du jemandem möchtest die Hand auflegen und ihm segnen. Oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest jemandem Danken sagen für das, was er in deinem Leben war. Dann stand heute auf, sitz zu dem Menschen an oder stand zu dem Menschen an und segnen. Wenn nicht, lassen wir einfach die Musik. Es muss niemand nichts machen, aber es ist Gelegenheit, da auch zu beten und zueinander zu gehen und einander zu segnen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir dürfen die Hoffnung auf die Herrlichkeit in unserem Herzen haben, dass die Hoffnung von der Herrlichkeit heute jetzt da unter uns wirksam ist, dass wir dürfen Licht sein an deiner Stelle, dein Sonnenstrahl in die Häuser und in die Dörfer und in die Schulen, in die Arbeitsplätze und in die Nachbarschaft hineinstrahlen. Lass uns Menschen vom Frieden sein, lass uns Friedensstifter sein. Lass uns den Frieden verkündigen und leben. Herr, gib uns da Kraft. Wir möchten uns anschliessen, ganz bewusst anhängen an deine Ressourcen. Du bist der Friedensfürst und wir möchten von dir, Herr, den Frieden in dieser Welt hineintragen. Danke. Hast du den ersten Schritt vom Frieden gemacht und uns deine Liebe gezeigt, wo wir noch uns aufgelehnt haben gegen dich, wo wir dich noch angeklagt haben, wo wir so adamitisch gedacht haben, mach uns wirklich ganz zu Christusmenschen, wo dich als liebenden, gütigen, barmherzigen Vater gesehen, als guten Hirte, als sanftmütigen König, als spendablen, grosszügigen Herrscher. Wir danken dir, Herr, dass wir heute vor dir sein dürfen und dass du uns Rückenwind gibst für unseren Alltag. Amen.